Living My Dream. Deutsche in Kalifornien. Diesmal mit Thomas Gätgens, der in Los Angeles ein international bekanntes Forschungsinstitut leitet, das Getty Research Institute. Ein Interview von ARD-Korrespondent Reinhard Spiegelhauer.
Herr Gätgens, ich freue mich.
Ja, ich freue mich auch. Es ist schön, dass Sie hier sind.
Herr Gätgens, als Sie nach Los Angeles gerufen worden sind 2007, da haben Sie der Zeit gesagt, das sei wie das Paradies. Sie hatten zuvor in den 80ern ja schon ein Jahr hier geforscht. Also haben Sie in den gut 10 Jahren, seitdem Sie jetzt hier sind, wirklich Ihren Traum gelebt?
Ja, das kann ich sofort und ganz spontan bejahen. Es ist das Paradies und als Kunsthistoriker fühlt man sich hier wunderbar zu Hause. Die Chancen, hier zu arbeiten, sind einmalig in der Welt. Und es gibt viele Gründe, warum sowohl beruflich wie auch privat dieser Job ein Traumjob ist.
Eigentlich gehört Ihre Liebe der französischen Kunst. Sie haben darüber lange geforscht, vor allem in Berlin. Und Sie haben das Deutsche Forum für Kunstgeschichte in Paris gegründet. War es da nicht doch ein großer Schritt, hierher zu gehen, in die USA, nach Los Angeles?
Das war ein großer Schritt. Und es ist auch eine andere Welt. Ich bin ungern aus Paris weggegangen. Jeder geht ungern aus Paris weg. Aber ich hatte den Eindruck, in Paris habe ich irgendwie den Punkt erreicht, wo ich nicht mehr etwas ganz Neues machen könnte. Das lief hervorragend. Und dann kam, wie die Amerikaner hier sagen, eine neue Challenge. Noch einmal etwas ganz Neues. Das ist auch im Leben ein großes Glück, dass man dann nochmal irgendwie einen Klimmzug machen kann und etwas ganz Neues erleben kann, auch vielleicht etwas anderes gestalten kann. Und Frankreich habe ich gar nicht aufgegeben in dieser Zeit. Die Beziehungen zu Frankreich sind geblieben. Meine Interessen an französischer Kunst sind auch geblieben. Ich habe auch über französische Kunst hier geforscht und auch ein Buch über Frankreich geschrieben. Also insofern hat sich das wunderbar entwickelt. Aber daneben ist natürlich eine andere Welt und auch ein anderer Horizont vor mir aufgegangen. Das kann man schon sagen.
Das Getty-Museum, das kennt ja jeder. Da hat jeder schon davon gehört. Das ist eines der bedeutendsten Museen der Welt, ganz sicherlich. Aber das Getty Research Institute, das ist wahrscheinlich nicht jedem im Begriff. Was machen Sie und Ihre Mitarbeiter, was machen Sie eigentlich genau in diesem Research Institute?
Zunächst sollte ich mal sagen, dass das, jeder redet vom Getty und alle, wie Sie sagen, denken an das Museum. In Wahrheit gibt es hier 4 Institutionen. Und das ist eigentlich, wie wir hier sagen, the beauty of the place. Das ist, macht dieses, diesen Hügel hier aus. Das Getty Conservation Institute, die Getty Foundation, eine Einrichtung, die Stipendien für große Forschungsprojekte gibt. Dann das Getty Museum, das im Grunde ein klassisches Museum ist, so aufgebaut wie die meisten Museen. Und das Getty Research Institute. Wir sind das most complicated animal von diesen 4 Institutionen. Wir sind etwas komplizierter. Was sind wir? Wir sind erstens die größte Bibliothek der Kunstgeschichte in der Welt. Wir haben 1,5 Millionen Bücher Kunstgeschichte aus allen Epochen, aus allen Richtungen, von der Antike bis zur zeitgenössischen Kunst, in allen Sprachen, global. Das war vor allen Dingen mein Interesse, was ich hier in den letzten 10 Jahren gemacht habe, das ganze Institut aus der, wie wir sagen, Western Tradition, aus der europäischen Perspektive herauszunehmen und zu öffnen in andere Kulturen. Als ich hier ankam, habe ich gesagt, warum sitzen wir eigentlich hier an der Westküste, wenn wir nur uns mit italienischer Malerei oder deutscher Malerei oder französischer Malerei beschäftigen? Wir sind doch hier praktisch in Südamerika. Und da, wenn man da über das Wasser guckt, dann ist da Japan und China und dahinter ist auch noch Indien. Also wir haben die Türen und Fenster aufgemacht, dieses Institut zu verändern aus der westlichen Perspektive heraus. Früher haben wir gelegentlich ein Buch über chinesische Kunst in englischer Sprache angeschafft. Jetzt kaufen wir alle Bücher, die in chinesischer Sprache über chinesische Kunst herauskommen, schaffen wir an. Neben den Büchern haben wir noch anderes. Wir haben vor allen Dingen Archive von Künstlern, von Architekten, von Kunsthistorikern, von Kunstkritikern. Das ist unglaublich. Das sind die Quellen für kunsthistorische Forschung über 100 Jahre. Und das ist ein großes Defizit in Deutschland, um das mal zu sagen, dass es eine solche Institution in Deutschland in dem Sinne nicht gibt. Wir bewahren einen erheblichen Teil der Bauhausakten auf. Wir haben einen großen Teil von deutschen Inventaren, von deutschen Künstlern, deren Nachlässe. Wir haben von deutschen Kunsthistorikern, weil es in Deutschland nicht genügend Orte gibt, in denen diese Sachen aufbewahrt werden. Das wollte ich aber nur mal in Klammern gesagt haben. Wir bewahren etwa 8 Meilen von Archiven auf, die die Grundlage für die kunsthistorische Forschung sind.
Sie haben natürlich auch eine ungeheure Finanzkraft.
Ach was, den größten Teil unserer Archive bekommen wir als Donation, als Schenkung. Wir erwerben auch, aber viele Künstler sind froh, wenn wir ihr Archiv annehmen, weil sie wissen, dass wir das erstens konservatorisch richtig betreuen, professionell katalogisieren und der Forschung zur Verfügung stellen. Dieses Haus ist ein offenes Haus, in dem die Doktoranden ein- und ausgehen aus der ganzen Welt. Und wir kommunizieren, was wir haben, wir publizieren, was wir haben. Und alle beteiligen sich daran, die Dinge, die wir hier bekommen, auch zu bearbeiten.
Sie haben auch ein großes Digitalisierungsprojekt gestartet.
Mehrere. Wir haben erstens mal, wir digitalisieren natürlich auch Teile von diesen Archiven. Also wenn jetzt jemand, ein Kollege, einen Brief von Max Ernst oder Kirchner benötigt, dann digitalisieren wir den und schicken ihm den zu. Aber unser wirklich großes Digitalisierungsprojekt ist, dass wir die gesamte kunsthistorische Literatur in allen Sprachen digitalisieren. Und vielleicht sollte ich das mal sagen. Der Herr Getty hat ein Testament hinterlassen. Und dieses Testament hat nur ein paar Zeilen. Und da steht drin, also ich hinterlasse meine Sammlung und ich hinterlasse auch etwas Geld. Das war nicht so schlecht, was er da hinterlassen hat. Und dieses soll dienen, die Freude und die Kenntnis über Kunst in der ganzen Welt zu erweitern. Punkt.
Und das ist ja auch etwas, was Ihnen sehr am Herzen liegt. Living My Dream heißt unsere Reihe in HR Info heute mit dem Kunsthistoriker Thomas Gätgens. Herr Gätgens, Sie verwirklichen Kunsträume, die von anderen Menschen über zum Beispiel so eine Bibliothek, die digitalisiert wird, auch ihre eigenen. Wir haben vorhin schon kurz das angeschnitten, es geht auch um Geld. Ist sowas nur in den USA möglich? Braucht es ein großes Erbe? Sie haben auch gesagt, es war nicht so wenig Geld, was da geblieben ist. Schwerreiche Mäzene, um sowas zu tun? Oder wie macht man es sonst?
Ich sag's mal ganz banal. Geld ist immer da. Geld muss nur richtig dirigiert werden und in die richtigen Kanäle fließen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass so etwas wie das Getty auch in Europa oder in Deutschland gegründet werden kann. Und in gewisser Hinsicht sind wir ja reich in unserer Kulturlandschaft, gerade in Deutschland. Und es gibt viele wunderbare Institutionen, in der genau dieselben Dinge gemacht werden wie wir. Es fehlt vielleicht manchmal an einer gewissen Dynamik. Was mir so, nachdem ich nun über zehn Jahre hier in diesem Institut gelebt habe, was mich begeistert hat, ist die Dynamik. Das immer weiter Fortschreiten. Ich finde, wenn ich jetzt so nach Deutschland gucke und meine Kollegen sehe, man hat manchmal den Eindruck, es ist alles so ein bisschen bürokratisiert und es fehlt die Begeisterung. Oder die Begeisterung ist vielleicht schon da, aber man wird gehindert durch zu viel Regeln und zu wenig Freiheit, sich zu entfalten. Und ich will jetzt gar nicht sagen, dass allgemein alle Leute am Freitag um 2, 3 oder 4 den Bleistift fallen lassen, aber das ist vielleicht zu banal, das so zu sagen. Aber es ist eine andere Energie in diesem Land. Und in so einem Institut, wo man eine relativ große Freiheit hat, auch eine Freiheit des Gestaltens, ist es wunderbar, dass man auch das Ergebnis richtig sehen kann.
Man hört sehr deutlich Ihre Begeisterung, Herr Gätgens. Was ist es denn an der Arbeitsweise hier, die Sie besonders fasziniert?
Die Arbeitsweise, würde ich sagen, unterscheidet sich gar nicht so sehr von der Arbeitsweise in anderen Ländern. Die Forschung, die in anderen Ländern gemacht ist, ist auf demselben Niveau. Also da sehe ich jetzt keinen großen Unterschied. Es ist eigentlich mehr die Möglichkeiten, die Chancen, die Freiheit, die man hat und natürlich auch die Ressourcen. Sie haben vorhin nach den finanziellen Möglichkeiten gefragt. Die sind da, die machen uns natürlich stark, aber wir sind auch sehr vorsichtig. Also wir würden auf keinen Fall irgendwie etwas aus einem Land herauskaufen, ohne mit den Kollegen in dem Land erörtert zu haben, ob es nicht Chancen gibt, ein Archiv in dem Land zu belassen. Das eruieren wir vorher, nicht? Aber meistens gibt es dann in den Ländern keine Chancen und dann übernehmen wir das.
Jetzt haben Sie mir ein Stichwort gegeben, Herr Gertgens. Im Moment zeigt das Getty eine Ausstellung über den Ausstellungsmacher Harry Seemann, der berühmteste, bedeutendste auch der jüngeren Geschichte. War sein Archiv für Sie, die Ausstellung trägt den Titel Museum of Obsessions, war das für Sie auch so eine Art Obsession? Sie haben das Archiv der Stadt Kassel vor der Nase weggeschnappt, sagen die Kasselaner jedenfalls. Was macht das Archiv für Sie so interessant? Haben Sie sich damit auch einen eigenen Traum verwirklicht?
Ja, das habe ich schon. Aber ich muss mich wehren, dass wir das irgendjemandem weggeschnappt haben. In der Situation, als das Archiv zur Verfügung stand, bin ich wirklich rumgefahren und habe überall gefragt, ja, soll das nicht in Europa bleiben? Das ist eins der größten und bedeutendsten Archive. Nicht nur, dass der Mann so bedeutend war und die Leistung, die er vollbracht hat, sondern das Archiv selbst. Er war ja ein obsessiver Sammler und hat alles aufbewahrt. Das ist eine unglaublich riesig, übrigens ein riesiges Archiv. Ja? Das größte auch, was wir je erworben haben. Ich bin wirklich rumgefahren und habe andere Institute, ich will die jetzt nicht nennen, genannt und gesagt, wollt ihr das nicht haben? Und das wurde abgelehnt, weil sie entweder hätten sie die Bibliothek schon oder sie würden gar keine Korrespondenzen sammeln, sondern nur Bücher. Oder also es gab x Gründe oder es gibt kein Personal, das zu bearbeiten und so weiter. Das sind die Gründe. Das ist sehr bedauerlich. Ich hätte es im Grunde auch am besten gefunden, wenn das Seemann-Archiv in Europa geblieben wäre. Eigentlich gehört es in die Schweiz. Ja. Aber das war nun nicht möglich. Und dann habe ich gesagt, das wird bei uns eine Tür öffnen. Nicht? Damit haben wir eines der bedeutendsten Archive, die zum Studium der Kunst der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zur Verfügung stehen. Und seitdem wir das haben, haben wir eigentlich jede Woche mindestens 2-3 Leute, die bei uns unten in der Bibliothek über Seemann irgendetwas anschauen. Also die aus der ganzen Welt kommen sie jetzt hierher und sehen das Seemann-Archiv an.
Aber Kassel ist natürlich schon trotzdem traurig mit der Dokumenta 5. Da verbindet sich ja viel mit Seemann und mit Kassel. Und die Stadt hätte das Archiv gerne gehabt. Aber einer Stadt kann man sowas nicht in die Hand geben?
Doch, wenn die Voraussetzungen da gewesen wären, wenn das Personal da gewesen wäre und die Einrichtung zur Verfügung gestanden hätte, die ein solches Archiv übernehmen kann und nicht nur einfach die Kisten in die Ecke steht und dann passiert gar nichts mit den Kisten, dann wäre das durchaus auch nach Kassel gegangen. Aber das ist im Moment mit dem Kasseler Archiv sehr viel besser. Das Kasseler Dokumentearchiv ist auf dem Wege, sich entschieden zu verbessern. Und wir sind in brüderlicher, geschwisterlicher Weise mit diesem Archiv verbunden. Sie dürfen auch jetzt nicht vergessen, dass das Kasseler Archiv im Grunde ein Archiv über die Dokumenta ist, nicht ein Archiv über einen Kurator des 20. Jahrhunderts. Die Dokumenta 5 ist in dem Nachlass von Seemann ein, ich will jetzt nicht sagen kleiner Teil, aber doch ein erheblicher Teil auch, aber doch weitaus nicht der größte Teil. Es gibt unendlich viel mehr. Und das Dokumentearchiv sammelt und forscht auch im Wesentlichen über die Künstler und die Objekte, die auf der Dokumenta ausgestellt wurden. Also wir haben die besten Beziehungen zu dem Dokumentarchiv. Die Kollegen waren bei uns, die haben eine Woche lang hier mit uns gemeinsam überlegt, wie man ein Archiv aufbaut, wie man auch das Dokumentarchiv weiter aufbaut. Das ist in großer Harmonie weiterentwickelt und wird auch weiter so gemacht. Dasselbe haben wir auch mit anderen Archiven in Argentinien, in Brasilien, überall. Also ich meine immer, man sollte die wichtigen Archive an die Stellen bringen, wo sie am besten aufbewahrt und am sinnvollsten zugänglich gemacht werden können. Diese Voraussetzungen müssen aber da sein. Und dann gibt es natürlich heute mit den neuesten Technologien auch Möglichkeiten, Dinge auszutauschen und Dinge zu digitalisieren und auf andere Weise zur Verfügung zu stellen. Also für bestimmte Archive ist es dann auch gar nicht wichtig, wo die sind. Hauptsache, sie werden konservatorisch richtig betreut und katalogmäßig richtig bearbeitet.
Und an der Stelle, Herr Gertgens, könnten wir vielleicht auch noch mal kurz auf das Conservation Institute eingehen.
Ja, Konservierung und Restaurierung ist groß geschrieben bei Getty. Das ist ja wirklich diese einzigartige Situation, dass wir das Conservation Institute haben, dass wir das Museum haben und mit meinem Institut, wir arbeiten eng zusammen. Das Conservation Institute, die konservieren selbst nicht. Die forschen über Konservierungsmethoden, die sie dann in der ganzen Welt übermitteln und auch die Kollegen, wo immer sie sind, in China oder in Syrien oder in Ägypten, die Kollegen trainieren, damit sie diese neuen modernen Techniken anwenden. Das ist im Prinzip die Idee des Conservation Institute. Und das Museum ist auch interessiert natürlich, hat ein eigenes Conservation Lab, wo die Bilder des Museums konserviert werden, wissenschaftlich untersucht werden und so weiter. Die arbeiten engst mit dem Conservation Institute zusammen und wir auch. Wir machen also gemeinsam zu dritt sozusagen Ausstellungen. Wir haben eine Ausstellung gemacht über moderne Kunst der 50er, 60er, 70er Jahre, konkrete Kunst aus Südamerika. Die Kunstwerke kamen hierher, die wurden in Conservation Institute mit den neuesten technologischen Möglichkeiten untersucht und wir haben den kunsthistorischen Teil dazu beigetragen.
Sie hören Living My Dream in HR Info heute im Gespräch mit dem Kunsthistoriker Thomas Gätgens, scheidender Direktor des Getty Research Institutes in Los Angeles. Herr Gätgens, Sie haben sich ja immer für Kunst in historischen und politischen Zusammenhängen interessiert. Welche künstlerische Reaktion auf Präsident Trump nehmen Sie wahr in den USA, vielleicht besonders in Kalifornien? Das ist ja eine recht offene Konfrontation zur Trump-Administration.
Also ich merke als künstlerische Reaktion jetzt nicht so sehr bestimmte Kunstwerke, die da entstehen, obwohl die natürlich auch entstehen und vor allen Dingen Karikaturen und im Fernsehen, in der Presse gibt es natürlich unendliche Reaktionen. Und Sie haben ganz recht, Kalifornien ist ein oppositioneller Staat gegenwärtig zur Trump-Regierung. Ich habe den Eindruck, dass das irgendwie vorbeigeht und dass wir das einfach überleben müssen. Die Kritik ist sehr stark in diesem Land und gerade bei den Intellektuellen und der Presse. Und wir müssen uns natürlich auch als Deutsche und als Ausländer, die wir hier glücklich leben dürfen, zurückhalten. Das tun wir auch. Wir diskutieren natürlich sehr viel über die gegenwärtige politische Situation, auch das Verhältnis zwischen Amerika und Deutschland. Auf der anderen Seite muss man eben doch irgendwie einen Status quo erreichen, die Brücken nicht abzubrechen und eine vernünftige Basis zu finden, miteinander zu reden. Und dieses Land wird auch nicht nur durch einen Präsidenten repräsentiert, sondern dieses Land wird repräsentiert durch eine Vielzahl von Perspektiven und von einer sehr großen Gemeinschaft, die unsere Werte teilt. Also ich warne immer davor zu sagen, Amerika ist Trump. Das ist nicht der Fall. Und ich hoffe, dass, wenn ich jetzt zurückgehe nach Europa, dass nicht alle kommen und sagen, ach, da bist du wohl Trump entlaufen. Nein, das kann man überhaupt nicht sagen. Im Gegenteil, diese Vorurteile, jetzt das Land mit einer gegenwärtigen Regierung zu identifizieren, da sollte man doch sehr vorsichtig sein. Und dieses Land ist ein ungeheuer kreatives, ein wunderbares Land, in dem wir uns sehr wohl gefühlt haben und die doch viele gemeinsame Werte mit uns teilen.
In Deutschland hört man jetzt aber doch sehr häufig, dass ja, es eine Veränderung im gesellschaftlichen Klima gegeben habe seit dem Wahlkampf und seit der Wahl ohnehin. Nehmen Sie das wahr?
Es gibt eine stärkere Konfrontation, nicht etwa für uns im täglichen Leben, aber darüber liest man natürlich viel. Ich kann das nicht so nachempfinden hier in dieser Gemeinschaft, in der wir leben. Ich kenne viele Republikaner, die auch im Moment in einer gewissen schwierigen Situation sind, weil sie nicht ganz genau wissen, wie sie sich eigentlich zu gewissen Unsicherheiten der gegenwärtigen Regierung verhalten sollen, die aber trotzdem wirklich treue Republikaner sind, was man ja auch absolut sein kann. Aber es gibt diese Spannung in der Politik, wie wir sie in der Presse und im Fernsehen wahrnehmen. Und was ich am unangenehmsten finde, ist, dass dieser Ton so eine Schärfe hat, der geradezu unversöhnlich wird und eigentlich immer schlimmer. was immer man von Herrn Trump denkt, aber wie ein Präsident eines Staates im Moment behandelt wird und wie er beschrieben wird, das ist schon wirklich unglücklich.
Herr Gätkens, Sie haben gesagt, Sie gehen natürlich nicht wegen Trump zurück, aber Sie verlassen dieses kleine Paradies. Was macht eigentlich Kalifornien so lebenswert? Sie leben ja auch nahe am Meer in Malibu. Was ist neben all den wunderbaren Möglichkeiten, die Sie hier haben zu arbeiten, sonst noch das, was hier die Lebensqualität ausmacht, diesen Traum?
Kalifornien ist natürlich ungeheuer attraktiv und jeder redet von dem Wetter. Das ist auch wunderbar und die langen Winter in Berlin, vor allen Dingen im März, April, die sind schon etwas bedrückend gelegentlich. Dafür hat man natürlich andere Vorteile, Musik, Theater, das muss man dann immer wieder dagegen halten. Ich muss gestehen, dass ich in diesen vielen Jahren viel zu wenig in die Umgebung von Los Angeles gefahren bin. Diese paradiesische Position hier hat auch durchaus die Tendenz, einen ganz in Anspruch zu nehmen. Ich bin auch viel in der Welt rumgekommen, viel gereist. China, Japan, Indien, überall, Afrika. Aber die Position, das sind immerhin 250 Leute, die hier nur in diesem Hause, in meinem Hause tätig sind. Das ist auch eine große Verwaltungsaufgabe. Die ist aber eine schöne Aufgabe. Ich habe darunter nie gelitten. Fand dieses zu verwalten immer wichtig, weil es auch immer irgendwie mit Kunstgeschichte zu tun hatte. Also das war keine Bürde, aber es war auch sehr zeitaufwendig. Und am Wochenende musste man seine Papiere schreiben und seine Vorlagen ausarbeiten. Und viele Veranstaltungen finden am Wochenende statt, alle Konferenzen finden am Wochenende statt. Also die wunderbare Landschaft von Kalifornien habe ich viel zu wenig erfahren. Ich bin in diesen ganzen 10 Jahren nicht einmal in Death Valley gewesen. Ich bin nicht ein einziges Mal beim Grand Canyon gewesen. Ich war auch kein einziges Mal in Las Vegas. Ich war zwar in anderen Wüsten, aber das habe ich verpasst, muss ich gestehen. Dafür war ich eben in anderen Teilen der Welt. Und ich komme wieder her, weil Kalifornien sehr schön ist. Und dann werde ich die Landschaft erfahren.
Und Sie waren und Sie sind ja auch immer in Frankreich. Das werden Sie auch bleiben, wenn Sie jetzt nach Berlin zurückgehen wieder. Ihre Forschung steht nicht still. Sie haben gerade ein neues Buch geschrieben.
Ja, Frankreich bleibt mir nah und die französische Kunst und französische Kultur ist meine eigentliche Begeisterung und vor allen Dingen die Begegnung zwischen Deutschland und Frankreich ist eins meiner Forschungsthemen. Das habe ich auch hier fortgesetzt. In den letzten 3 Jahren ist mir immerhin gelungen, auch ein Buch zu schreiben über ein dramatisches Ereignis, das sich zwischen Deutschland und Frankreich abgespielt hat, während es ganz am Anfang des Ersten Weltkrieges. Im Grunde hätte der Erste Weltkrieg zwischen Deutschland und Frankreich im September 1914 schon zu Ende sein können. Nämlich, es geht um die Beschießung der Kathedrale von Reims durch die deutsche Armee. Ein ganz unglückliches Ereignis, das oft von verschiedenen Seiten beleuchtet werden kann. Und das habe ich in diesem Buch unternommen, dass die brennende Kathedrale heißt, die Kathedrale wurde getroffen und teilweise oder sogar heftig zerstört. Und es geht in diesem Buch vor allen Dingen um die Auseinandersetzung, die geistige, intellektuelle Auseinandersetzung zwischen Deutschland und Frankreich nach der Bombardierung dieser Kathedrale, die Kathedrale von Reims, mit der ganzen Tradition, die dieses der symbolischen Bedeutung dieser Kirche, die Kathedrale von Reims, beschießt man einfach nicht. Und es geht um die Auseinandersetzung, die diese Beschießung ausgelöst hat. Und dann diese große historische Leistung von de Gaulle und Adenauer, gemeinsam an einem Gottesdienst 1962 teilzunehmen und den Versöhnungsprozess zwischen diesen beiden Ländern einzuleiten und die Grundlage dafür zu legen, dass heute doch eine enge Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich besteht.
Das klingt ungeheuer spannend. Vielen herzlichen Dank, Herr Gätkens. Das war HR Info, Living My Dream, heute im Gespräch mit dem Kunsthistoriker Thomas Gätkens, scheidender Direktor des Getty Research Institutes in Los Angeles, der zurückkommt nach Deutschland, nach Berlin. Vielen Dank.
Living My Dream, Deutsche in Kalifornien.